Carsten Meyer ist Initiator von Deutschlands größter Studie zur Viertagewoche. Als Co-Founder und Partner der Unternehmensberatung Intrapreneur begleitet er Unternehmen dabei, sich zukunftsfähig aufzustellen durch Arbeitsstrukturen, die Arbeit wirksamer, menschlicher und anpassungsfähiger machen. Wir sprechen heute über die gerade veröffentlichte Follow-up-Studie zur Viertagewoche in Deutschland und ich möchte von Carsten wissen, ob Teilzeit für die Beteiligten zum neuen Normal geworden ist und welche Faktoren über Erfolg oder Scheitern der Projekte entscheiden. Hallo Carsten, herzlich willkommen im Teilzeit-Talente-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Hi Johanna und vielen, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Also es ist ja, ich bin ja, das wissen glaube ich die meisten, die meinen Podcast hören, sehr egoistisch bei der Auswahl meiner GästInnen. Ich lade immer Leute ein, die mich persönlich interessieren und wo ich irgendwie Themen gut finde. Und die Viertagewoche ist natürlich was, was ich schon lange auch beobachte, weil im Endeffekt, was ist die Viertagewoche? Ist ein Teilzeitmodell, ja, wenn man es beim Namen nennen möchte. Und es geht ja um die Frage, wie können wir Arbeit anders gestalten? Und das ist ja auch mein Thema, mit dem ich mich beschäftige. Und umso schöner finde ich es, dich heute hier zu haben. Ich starte gerne mit einer bisschen der persönlichen Frage, bevor wir so über Inhalte sprechen. Wie ich schon angeteasert habe im Intro, möchte ich gerne von dir wissen, wie bist du denn eigentlich zum Thema gekommen? Also warum beschäftigst du dich mit dem Thema Viertagewoche?
Ja, genau. Wir sind tatsächlich ganz persönlich zu dem Thema gekommen. Wir haben nämlich Intrapreneur 2013 gegründet. Da waren ich, meine Frau und mein Mitgründer, wir sind nämlich zu dritt, noch eigentlich kleine Kinder. Wir waren irgendwie 24, haben gerade unser Studium abgeschlossen und haben eine Firma gegründet und uns mit Unternehmenskultur und der Frage beschäftigt, wie kann man eigentlich Unternehmen verändern. Und das war sehr erfolgreich. Das ist sehr, sehr gut gelaufen über viele, viele Jahre mit viel Wachstum. Aber wir haben auch relativ schnell gemerkt, so eine eigene Beratung zu leiten, macht einen ganz schön platt und man ist ganz schön irgendwann in so dem typischen Projektmanagement-Hamsterrad gefangen und haben uns deswegen früh damit beschäftigt, was können wir denn machen, damit das nicht so ein Hamsterrad wird. Zum einen natürlich für einen selber, weil wir irgendwie gemerkt haben, das ist ganz schön, schlaucht ganz schön, ja, aber zum anderen auch, weil wir ja von Kunden eingekauft werden, um innovativ zu sein und um inspirierend zu sein. Und das können wir natürlich nicht, wenn wir ja nur quasi von einem Projekt ins nächste hasseln. Und so ist dann über mehrere Experimente, die wir gemacht haben, entstanden, na, wir müssen eigentlich einfach einen Tag radikal aus unserem Leben streichen. Und so ist es entstanden, dass wir tatsächlich ganz klassisch den Freitag, heute klassisch, rausgenommen haben, gesagt haben, wir arbeiten nur Montag bis Donnerstag, haben das dann mit allen Kunden besprochen und haben das eingeführt. Das war 2015, glaube ich. Und das ist dann, ohne dass wir es wussten, irgendwann zum Bewerbermagnet geworden. Also nicht nur spannend dann für unsere Kunden, um darüber zu sprechen, sondern vor allem, als wir dann ein Team aufgebaut haben, haben wir teilweise pro Monat 100, 150 Bewerbungen gekriegt von Menschen, die waren, ich will aus meinem Hamsterrad raus, und kann ich nicht bei euch arbeiten. Und dementsprechend sind wir große Fans von diesem Modell, ganz persönlich und subjektiv.
Jetzt hast du gesagt, also ihr habt ja schon einen Haufen Erfahrung damit gesammelt und du sagst, ja, macht das Ganze seit über 10 Jahren. Gab es auch eine Entwicklung bei euch?
Absolut, ja. Also ich würde sagen, ich beschreibe das auch in dem Buch, zu dem wir gleich ja auch nochmal kommen. Die Viertagewoche ist halt ein Modell, ne? Eine Möglichkeit mit gerade diesem spezifischen Freitag. Wir haben das dann fürs ganze Team auch eingeführt, also in den Arbeitsverträgen geschrieben, Freitag ist kein Arbeitstag und so weiter. Und das funktioniert ganz gut, wenn alle homogen das Gleiche machen, die gleiche Arbeit, die gleichen Gedanken haben und so weiter. Da waren wir aber auch noch keine Eltern, ne? Und mittlerweile sind wir alle drei Eltern. Ich habe 2 Kinder gemeinsam mit meiner Frau. Mein Mitgründer hat auch Kinder und da ändern sich natürlich Logiken komplett. So. Und das heißt, jetzt leben wir, würde ich sagen, eher statt einer 4-Tage-Woche oft auch eine verkürzte Arbeitszeit und versuchen uns da mehr Flexibilität zu erlauben, wie zum Beispiel heute. Heute ist Freitag, wir führen hier diesen Podcast, weil meine Kinder in der Kita sind und in der Schule und das möglich ist. Und heute Nachmittag hole ich die ab und werde mit denen Zeit verbringen, genauso wie ich das am Mittwochnachmittag gemacht habe. Also da verändern sich auch Themen und das ist aber, glaube ich, dann total normal. Das heißt, solche Modelle, solche Remixe verändern sich eben über die Zeit und so ist es auch bei uns gewesen.
Genau, da vielleicht gleich für die HörerInnen. Du hast gemeinsam mit deinen MitgründerInnen ein Buch veröffentlicht, den Murmann Verlag, das heißt Work-Life-Remix, kann ich sehr empfehlen. Ist A, ein sehr schönes Buch und B, ein sehr schlaues Buch. Und das ist natürlich eine schöne Kombination. Genau, also mehr Infos auch in den Shownotes. Jetzt lass uns mal so ein bisschen überleiten zur Studie. Also vielleicht da kurz zur Historie. Du korrigierst mich gerne. Also eine erste Studie wurde 2024 veröffentlicht. Da habt ihr gemeinsam mit Pilotunternehmen dieses Experiment 4-Tage-Woche gestartet, habt es auch ausgewertet und es gibt eben auch eine Studiendokumentation dazu. Und jetzt 2 Jahre später das Follow-up. Erste Frage vielleicht, worum geht es in der ursprünglichen Studie und warum habt ihr euch entschlossen, hier jetzt ein Follow-up zu veröffentlichen?
Ja, also ich würde sagen, so 2022, 2023 war dieses Thema 4-Tage-Woche auf einmal Mainstream und alle wollten drüber sprechen. Entweder weil sie es richtig doof fanden oder weil sie es richtig toll fanden. Da gab es dann ganz viel Diskussionen. Gefühlt wurde das jede Woche bei Markus Lanz besprochen etc. Und wir haben uns da gefragt, ja toll, wir sprechen hier aber nur über Emotionen. So, wer redet denn über Daten und was eigentlich die Verbesserungen sind? Weil wir erleben sie ja jeden Tag in unserer Arbeit, dass es Verbesserungen gibt, ohne dass wir das selber je datenmäßig erhoben haben. Und haben gesehen, dass es in England so eine Studie gab, die auch relativ groß war und haben uns gefragt, wer macht das denn in Deutschland für deutsche Branchen, in deutschen Unternehmen und haben dann genau das gestartet. Also haben eine Initiative begonnen und gesagt, wir möchten gerne herausfinden, wie die 4-Tage-Woche zu Deutschland passt und haben aufgerufen, dass Unternehmen daran teilnehmen können. 50 sind es am Ende geworden, die sich entschieden haben, daran teilzunehmen. Die Universität Münster hat das wissenschaftlich begleitet, ganz detailliert bis hin zu Fitness-Trackern, die Mitarbeitenden gegeben wurden, um Stresslevel zu beziehen etc. Und diese Unternehmen haben dann 6 Monate lang eine 4-Tage-Woche getestet mit unserer Begleitung und Beratung. Wir haben denen ganz viel geholfen, auch das gut umzusetzen. Und konnten am Ende feststellen, dass ein sehr großer Teil danach gesagt hat, ja, ich kann mir das vorstellen, auch mit der 4-Tage-Woche weiterzumachen. Und wir haben eben auch total positive Effekte bei den Mitarbeitenden gesehen, eben unter anderem, dass Stress signifikant geringer ist bei Menschen, die einen zusätzlichen freien Tag haben und sie eben gleichzeitig, sowohl die Mitarbeitenden als auch dann die Organisation, ihre Ergebnisse weiterhin erreichen konnten. Das heißt, sie sind produktiver geworden, haben Prozesse umgestellt und konnten mit weniger Zeit das gleiche wirtschaftliche Ergebnis erreichen. Und das ist natürlich erstmal eine sehr, sehr positive Botschaft, die wir endlich mal datengetrieben auch für Deutschland finalisieren konnten.
Ja, super spannend. Ich glaube, jetzt müssen wir mal eine Frage klären, nämlich was bedeutet denn 4-Tage-Woche überhaupt? Also ich habe jetzt vorhin schon gesagt, naja, ich habe es geframed als ein Teilzeitmodell, das ist es im Endeffekt ja auch. Gleichzeitig, also klassische 4-Tage-Woche ist ja ein Modell, wo man eine Arbeitszeitreduzierung mit Lohnausgleich fährt. Das ist ja eigentlich die Ursprungsidee. Wie war das in eurer Pilotphase? Also was haben die Unternehmen da konkret gemacht und wie sah da die Definition des Begriffs aus?
Ja, sehr gut, dass du das fragst, weil ich würde auch sagen, die 4-Tage-Woche hat zumindest das Risiko, so ein bisschen zu einer Mogelpackung zu werden. Also wenn man so bei Jobbörsen mal 4-Tage-Woche eingibt, dann entstehen da ganz, ganz viele Ergebnisse und viele davon sind sogenannte verdichtete 4-Tage-Wochen. Das heißt Menschen, die 40 Stunden arbeiten oder vielleicht sogar auch noch mehr, aber verteilt auf 4 Tage. Das heißt dann eben knapp 10 Stunden am Tag. Ne? Das ändert ganz viele Themen und das ist eine verdichtete 4-Tage-Woche. Das kann sicherlich auch funktionieren für gewisse Branchen und für gewisse Unternehmen. Das war aber nicht unser Fokus in der Studie. Wir haben ganz hart getrennt und haben gesagt, wir nehmen nur Unternehmen auf, die eine 4-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich gestalten. Dementsprechend würde ich dir da zumindest definitorisch widersprechen, sagen, das ist dann keine Teilzeit, sondern ja eine neue Vollzeit, könnte man sagen. Ich bin generell großer Kritiker dieser Begriffe, auch gerade jetzt in dieser Lifestyle-Teilzeit-Diskussion, die wir die letzten Wochen hatten. Ich glaube, das sind Schubladen, die helfen uns überhaupt gar nicht. Also was an 25 Stunden zum Beispiel, einem 25-Stunden-Job oder einem 36-Stunden-Job, was ist daran Teilzeit? Das ist ja kein Teil. Also Teil denkt man ja direkt, das wäre irgendwie die Hälfte oder so. Und man arbeitet viel weniger. Das stimmt ja gar nicht. Also der Teilzeitanteil ist ja in Deutschland gestiegen. Das ist ja das, wo auch alle immer so schreien in konservativen Medien. Aber gleichzeitig ist ja die Stundenanzahl in diesen Teilzeitjobs ist gestiegen. Das heißt, die Menschen arbeiten jetzt nicht zwangsläufig alle nur noch die Hälfte, sondern arbeiten einfach ein paar Stunden weniger und sofort ist das nicht mehr Teilzeit oder ist das nicht mehr Vollzeit, sondern Teilzeit. Also ich habe Probleme mit diesen Begriffen oder diesen Schubladen. Ich glaube, die muss man auflösen. Und in der Studie ging es uns eben darum, kann man quasi bei vollem Lohnausgleich in weniger Zeit das Gleiche erreichen? Also kann man eine neue Vollzeit einfach, weil man es kann, einrichten und trotzdem wirtschaftlich genauso erfolgreich sein?
Ja, also spannend, dass du jetzt gerade auch die Diskussion ansprichst. Ich habe übrigens gerade einen gut recherchierten Artikel dazu gelesen. Die gibt's auch, sind aber wenige. Und genau, was du sagst, ist halt der Knackpunkt, dass die Deutschen arbeiten nicht weniger als je zuvor, sondern die arbeiten mehr, weil einfach die Grundgesamtheit der arbeitenden Menschen gestiegen ist, der ArbeitnehmerInnen. Die arbeiten häufig in Teilzeit, was aber auch damit zu tun hat, dass einfach in die Branchen, in denen Jobs entstehen, das sind teilzeitlastige Branchen wie zum Beispiel der Sozialbereich oder das Gesundheitswesen oder der öffentliche Dienst. Also das ist ein ganz, ganz, bei der Diskussion muss man, wie du sagst, sehr, sehr gut aufpassen, worüber redet man da. Und ich gebe dir recht, das Modell, das ihr beschreibt, ist dann tatsächlich kein Teilzeitmodell, sondern es ist eine die klassische 30-Stunden-Woche, also eine neue Definition von der Vollzeitnorm, die ja auch die ist nicht einheitlich geregelt. Also da können wir jetzt, genau, quasi beliebig drüber aufregen. Genau. Aber lass uns weiter in die Studie gucken. Also, es waren jetzt Unternehmen, die gesagt haben, ja, wir bieten unseren Mitarbeitenden Modelle an, in denen die weniger arbeiten können, aber das gleiche Geld bekommen. Warum sollte ein Unternehmen das machen?
Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Es waren Unternehmen, also haben wir erfragt, ne? Es waren Unternehmen dabei, die haben gesagt, für uns ist es wichtig, zukunftsfähig zu sein. Wir wollen rausfinden, können wir effizienter arbeiten, können wir effektiver arbeiten, können wir Dinge verändern in unserer Organisation, damit wir besser unsere Ziele erreichen, und wollten das eben über diesen Hebel machen, mal gemeinsam einfach mit weniger Arbeitszeit zu arbeiten. Das ist sicherlich ein Grund. Viele Unternehmen sind natürlich in das Thema reingegangen, weil sie eben diesen akuten Fachkräftemangel spüren. Also weil sie einfach merken, wir kriegen nicht genügend Mitarbeitende, es bewerben sich nicht genügend oder wir verlieren Menschen sehr schnell wieder. Das heißt, da waren insbesondere Branchen da mehrheitlich dabei, wo das ein Problem ist. Im Handwerk zum Beispiel oder bei Rechtsanwälten oder im Notarwesen, aber auch in der Kita oder in der Pflege. Also wir haben ganz viele Bewerbungen und auch dann am Ende Unternehmen mit dabei gehabt und Organisationen, die man typischerweise jetzt nicht mit New Work und diesen ganzen neuartigen Themen verbinden würde. Und das finde ich, glaube ich, total spannend an dem Thema Arbeitszeitverkürzung oder Vier-Tage-Woche. Das ist kein White-Collar-Thema. Das ist kein Laptop-Latte-Macchiato-Thema. Das ist ein Thema, das alle angeht. Und hier können wir wirklich, ja, das, was wir vielleicht mit Homeoffice auch so ein bisschen gesellschaftlich kaputt gemacht haben, dass es so große, unfaire Verknüpfungen gibt quasi zwischen denen, die sich Homeoffice leisten können und denen, die sich es nicht leisten können. Das können wir hier beim Thema Arbeitszeit in Anführungszeichen wieder gut machen, indem wir da Modelle und Lösungen finden, die eben auch im besten Fall für KassiererInnen genauso funktionieren wie für ErzieherInnen, ja, und so weiter. Und deswegen, genau, gibt es da ganz viele unterschiedliche Ansätze, die da quasi gewählt wurden, um am Ende das zu erreichen.
Jetzt lass uns kurz auf die Ergebnisse vielleicht der ersten Phase gucken. Also was kam denn raus? Also nach den 6 Monaten, wie viele sind ungefähr dabei geblieben? Haben manche gesagt, nee, also das mit der, also ganz grob, da muss man jetzt hier keine genauen Zahlen zuwerfen. Also ganz grob so, also ist ein Großteil dabei geblieben oder haben viele gesagt, nee, ist doch nichts, wir reduzieren jetzt doch auch das Gehalt. Also was war so nach der ersten Phase der Tenor?
Also ich würde sagen, die Haupterkenntnis, und die ist, glaube ich, wichtig für den Zusammenhang, ist, dass ein Großteil entschieden hat, wir wollen zumindest die 4-Tage-Woche weiter behalten. Entweder, weil wir sie jetzt schon komplett umsetzen und sagen, das ist das Beste, was uns hier passiert ist, oder wir wollen sie zumindest sofern behalten, dass wir sie weiter testen wollen. Also dass 6 Monate uns nicht ausreichen und wir noch weiter schauen wollen, was ist hier die Entwicklung. Das heißt, das ist so ein bisschen das sehr positive Bild. Also ich glaube, es waren knapp 80%, die gesagt haben, wir wollen damit weitermachen. Und das zeigt sich eben auch jetzt zum großen Teil noch. Man muss dazu sagen, dass natürlich die Art und Weise, wie Arbeitszeit reduziert wurde, unterschiedlich war. Also die haben jetzt nicht alle 20% reduziert, teilweise auch 15% oder 10% war dabei. Aber eben mit diesem Modell, was sie für sich gefunden haben, was für sie funktioniert, wollten sie gerne weiterarbeiten. Das ist, glaube ich, so die große Erkenntnis auf der Organisationsseite. Gebunden eben damit, dass wir keine Veränderung in Umsatz und Gewinn gesehen haben. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass eben auch in diesen 6 Monaten mit weniger Zeit die gleichen Ergebnisse erzielt werden konnten. Und das ist auch das, was Führungskräfte uns dann gespiegelt haben. Also, dass sie quasi gemerkt haben, wir haben unsere Prozesse, unsere Abläufe und so ändern können, dass wir quasi auch mit weniger Zeit da am Ende am Ziel angekommen sind, ohne dass wir höhere Kosten aufbauen mussten und ohne dass wir quasi Gewinneinbußen hatten. Und auf der Mitarbeitendenseite, und da kann ich nur empfehlen, da mal reinzuschauen in die Studie, weil das sind wirklich spannende Ergebnisse, haben wir natürlich Selbsteinschätzungen drin, ne? Also und Mitarbeitende, die sagen, mir geht's besser, ich bin gesünder, ich nehme mir mehr Zeit für irgendwie meine Familie oder für Hobbys, ich bin aber auch motivierter bei der Arbeit. Arbeit, ich finde meinen Job attraktiv, ich möchte gerne lange noch arbeiten, all diese Themen. Aber wir haben eben vor allem diese Fitness-Tracker verteilt und das sind einfach so spannende Kurven, weil man eben sieht, was für eine Erholung Menschen an einem Sonntag erleben, wenn sie schon den Freitag und den Samstag frei hatten. Im Vergleich zu, wie tief die Erholung geht, wenn du nur Samstag und Sonntag frei hast. Und das ist so ein signifikanter Unterschied, dass man einfach merkt, Menschen werden anders wieder am Montag an die Arbeit gekommen sein, als in einem anderen Fünf-Tage-Wochen-Modell. Wir hatten Kontrollgruppen, deswegen können wir das auch vergleichen. Das ist, glaube ich, auch wichtig dazu zu sagen. Und da steckt, glaube ich, Energie drin, die man sich angucken kann, wenn man eben sich mit mentaler Gesundheit als Führungskraft auseinandersetzen muss, mit physischer Gesundheit, aber eben auch mit Arbeitgeberattraktivität. Und das konnten wir alles in dieser ersten Studie ganz gut beleuchten.
Ja, super spannend, dass du das sagst, weil meine persönliche Hypothese zum Thema, warum arbeiten denn so viele Menschen in Teilzeit, lässt sich nicht aus der Statistik rauslesen, sondern es gibt in der deutschen Statistik so eine ganz schwammige Kategorie, wenn man Menschen fragt, warum arbeitet ihr in Teilzeit, dann gibt es so eine Kategorie, die heißt, ich wünsche mir in Teilzeit Modell oder es gibt andere Gründe. Und es wird nie in keiner einzigen Statistik gefragt in Deutschland, ob es quasi physische oder psychische Gründe für Teilzeitarbeit gibt. Und ich bin fest davon überzeugt, dass ein großer Teil der Menschen, der heute in Teilzeit arbeitet, insbesondere in Branchen wie zum Beispiel der Pflege, Lehrer sind auch so eine klassische Zielgruppe, die arbeiten in Teilzeit, weil die ihren Job in Vollzeit nicht machen könnten. Ja, weil die sagen, das packe ich nicht, entweder psychisch oder physisch. Und das zahlt ja auch sehr, und also da sieht man, wie welches starkes Instrument eine Arbeitszeitverkürzung sein könnte, wenn sie eben generell umgesetzt wird und nicht nur als sozusagen Ausnahme, wie es bei der Teilzeit der Fall ist.
Ja. Ja. Absolut, ja. Also ich würde auch sagen, das ist ein großer Anteil. Wir haben auch jetzt weiterhin Kunden, die mit der Vier-Tage-Woche experimentieren, die genau aus diesen Feldern kommen und die sich eben genau diese Frage auch stellen müssen, ne? So, wie schaffen wir das, ein Modell zu bauen, wo dieser Job überhaupt machbar ist, ne? Und wo sind die Grenzen und was können wir quasi auch verändern an unseren Umgebungen? Es ist ja eigentlich eine Bankrotterklärung, dass Mitarbeitende oder so viele Menschen in Deutschland selber die Reißleine ziehen müssen und Organisationen sich dieser Verantwortung entziehen. Also ich will gar nicht sagen, dass die Verantwortung entweder auf der einen oder auf der anderen Seite liegt. Auch das besprechen wir in unserem Buch. Ich glaube, du musst mehr Eigenverantwortung übernehmen für deine eigene Arbeit und diese Entscheidung auch treffen. Das machen auch viele, andere machen es nicht. Die sollten das Buch lesen. Und dann die Unternehmen und Führungskräfte auf der anderen Seite sollten sich aber noch viel mehr fragen, wenn so viele Menschen hier in Teilzeit gehen, was kann ich an der Arbeit verändern, damit sie stärker wirksam sein können in den Stunden, in denen sie hier sind. Und das ist, glaube ich, das, was die Unternehmen in dieser Studie eben so gut vorgelebt haben. Die sind halt insofern Pioniere, weil sie mit ihren Mitarbeitern gemeinsam daran gearbeitet haben, wie können wir unsere Abläufe besser gestalten und so auch ja am Ende innovativer und kreativer geworden sind.
Jetzt hast du es gerade schon ein bisschen angeteasert, Abläufe anders gestalten. Was sind denn die Erfolgsfaktoren? Also was haben denn die Unternehmen, die das Ganze erfolgreich umgesetzt haben, was haben die konkret getan? Also jetzt stelle ich mir irgendeinen Kita-Betreiber vor, ja, der hat hier allgemein Arbeitszeiten reduziert. Wie haben die das gemacht, dass sie trotzdem ihren Betrieb am Laufen halten? Was haben die getan, damit das klappt?
Also ich würde sagen, der größte Aspekt, der auch von 91% der Unternehmen genannt wurde, ist die aktive Einbeziehung der Mitarbeitenden in die Optimierung der Zusammenarbeit. Und das klingt vielleicht dann so für dich und mich, die vielleicht dann auch mehr in so Wissensarbeiterrollen unterwegs sind, fast schon normal. Ja klar, das macht man. Da macht man irgendwie ein Meeting oder einen Workshop und man fragt mal alle, wie geht's denn so. Aber in einem Notar oder im Handwerk oder in der Pflege, da passiert das nicht. Also ich arbeite gerade mit einer Pflegeorganisation, die entwickeln gerade gemeinschaftlich ein neues Schichtmodell. Und ich sitze da in Workshops und frage dann meine Partnerinnen und Partner, die da mit dabei sind, haben die jemals schon mal zusammen diskutiert, was ein gutes Schichtmodell ist? Und dann sagen die mir, nein, das haben die noch nie. Und da merke ich dann, da ist einfach so ein Unterschied gerade noch. Da gibt es so viele mittelständische Organisationen da draußen, die haben noch nie ihre Mitarbeitenden gefragt, wie können wir es denn besser machen? Und das Schöne an so einem Experiment wie so einem Pilotprojekt, was man übrigens ja auch außerhalb so einer Studie einfach machen kann, als ja. Empfehlung, ist, dass man sagt, wir haben ein gemeinsames Ziel. Wir als Unternehmen und du als Mitarbeitende, wir haben beide das gemeinsame Ziel, wir wollen eigentlich mit weniger Arbeit das Gleiche erreichen. Und wenn wir jetzt mit der gleichen Motivation hier an den Tag legen und gemeinsam Lösungen finden, dann haben wir alle was davon. Also wir haben eine intrinsische Motivation, am Ende eine bessere Arbeitswelt zu gestalten. Und dann gehen natürlich Mitarbeitende mit einer anderen Motivation auch rein und überlegen selber, ja, muss dieses Meeting eigentlich so sein? Können wir das nicht anders gestalten? Oder können wir irgendwie mit Technologie das und das verändern? Und das sind eigentlich dann die anderen Punkte, die dann danach kommen, ne? Also Reduzierung von Ablenkungen war ein großes Thema. Prozessoptimierung, also gibt es irgendwie Zeitfresser, die wir nicht machen müssen, die wir auch einfach lassen können. Das Verbessern der Meetingkultur, also bei vielen gibt es einfach lange Sitzungen, müssen die sein, können wir die nicht anders gestalten, können wir Dinge asynchron machen, durch Kommunikation, durch Text, durch Video etc. Das Einführen von Fokuszeiten war noch ein großes Thema, bis zu einem Punkt, wo Unternehmen auch teilweise ja zum Beispiel Telefonzeiten abgeschafft haben, also man darf nicht mehr telefonieren zwischen 10 und 12 oder der Kunde kann mich nicht erreichen in der Zeit, damit wir Sachen fertig kriegen. Und dann natürlich, und das wird natürlich noch viel mehr werden die nächsten Jahre, Digitalisierung und KI. Ja. Also es ist einfach ja viel mehr optimierbar, wodurch man ja nochmal sagen muss, wir werden zukünftig weniger Zeit arbeiten als Menschen. Das ist einfach ein Fakt. Und der wird durch KI übernommen. Und die Frage ist nur, möchten wir diese KI-Dividende, möchten wir die quasi komplett an die Unternehmen auszahlen oder würden wir gerne, dass es auch einen Mehrwert gibt für Mitarbeitende in Deutschland und in der Welt, ne? Und all diese Effekte, die entstehen aus meiner Sicht aber mit diesem Hebel, fragt die Menschen und entwickelt Lösungen gemeinsam. Und das zeigt diese Studie eben, nur 91% haben gesagt, das ist unser größter Hebel gewesen.
Ja, spannend. Eine weitere Branche, wo das übrigens auch noch überhaupt nicht Usus ist, ist der öffentliche Dienst. Das kann ich also aus eigener Erfahrung sagen, ist auch so eine Bubble. Jetzt hast du beschrieben, okay, was haben denn die Unternehmen gemacht, bei denen es gut funktioniert hat? Lässt sich da auch der Umkehrschluss ziehen, woran andere gescheitert sind?
Ja, also zwei unterschiedliche Aspekte kann ich da nennen. In der ersten Studie haben zwei Unternehmen abgebrochen im Prozess. Also mit denen wären wir gern gestartet und die haben auch gesagt, wir machen das. Und dann haben die nach 6 Wochen gesagt, nee, wir machen es doch nicht. Und das hat unterschiedliche Gründe. Teile sind sicherlich auch falsches Projektmanagement, vielleicht auch nicht genügend Unterstützung der Führungskräfte, wie das dann immer so ist. Man war vielleicht noch nicht 100%ig davon überzeugt. Man kann aber trotzdem sagen, auch wenn das natürlich kein statistischer Effekt ist, das waren beides große Industriekonzerne. Und daraus lässt sich zumindest ableiten, dass da möglicherweise die Effizienzeffekte nicht so schnell zu finden sind, wie in einem Handwerksbetrieb, wo man sagen kann, hey, wenn wir einfach irgendwie die 2 Meetings besser organisieren und ein bisschen Technologie nutzen, um irgendwie Anfragen besser zu steuern, dann haben wir da schon irgendwie 2-3 Stunden die Woche eingespart, ne? Das ist vielleicht dann in Prozessunternehmen, wo alles schon durchgetaktet ist und jede Sekunde zählt, möglicherweise schwieriger. Und das würde ich auch sagen, ist vielleicht dann einfach nicht das richtige Modell oder der richtige Ansatz, auch wenn ich gleichzeitig weiß, auch da gibt es Möglichkeiten, wie man Arbeitszeitverkürzung einführen kann. Das war Teil der ersten Studie. Und jetzt in der zweiten Studie haben wir uns ja eher gefragt, was passiert 1,5 bis 2 Jahre später und wie viele sind da noch dabei? Und da haben wir jetzt eben festgestellt, 70% der Unternehmen haben quasi weitergemacht. Das heißt, es gibt auch einen Anteil, der gesagt hat, es klappt für uns nicht, wir gehen wieder zurück in eine 5-Tage-Woche und das hatte jetzt vor allem auch wirtschaftliche Gründe. Also es hatte vor allem ja Gründe, dass wir eben in der Wirtschaftskrise gerade uns bewegen und eben Unternehmen gemerkt haben, boah, wir sind hier noch mitten im Veränderungsprozess, ja, wir wollen diese 4-Tage-Woche richtig umsetzen, da müssen wir noch Arbeitsverträge anpassen und wir müssen eigentlich mit unseren Mitarbeitern nochmal den Prozess optimieren und hier noch was verändern. Aber wir haben die Zeit eigentlich gar nicht, weil uns rennen gerade die Kunden weg. Das heißt, wir müssen eigentlich hier mal auf Pause drücken oder auf Stopp und uns damit beschäftigen, wie wir eigentlich unser Geschäft weiter am Laufen behalten. Und das kann ich total verstehen. Also wenn du einen großen Transformationsprozess angehst und dann mittendrin aber merkst, ich muss mich eigentlich aufs Kerngeschäft konzentrieren, dann ist es zumindest mal ein Pausieren für einen zukünftigen Moment, der notwendig ist. Und gleichzeitig würde ich auch sagen, dieses Modell passt nicht zu allen Unternehmen und man kann da unterschiedliche Schritte gehen. Abschließend dazu ist aber der letzte Aspekt total spannend, den wir auch jetzt in der Follow-up-Studie erkannt haben. Selbst die Unternehmen, die eine 4-Tage-Woche 6 Monate getestet haben und jetzt wieder in der 5-Tage-Woche arbeiten, sagen durch die Bank, das war eine positive Erfahrung. Wir haben so viel gelernt über Prozesse, über unsere Mitarbeitenden. Teilweise sind unsere Mitarbeitenden jetzt noch besser in der Anpassungsfähigkeit, in ihrer Leistungsfähigkeit. Also es lohnt sich immer, 6 Monate was auszuprobieren, weil das war ja immer die große Sorge. Oh Gott, jetzt habe ich allen gesagt, ja, wir können in der 4-Tage-Woche arbeiten. Danach rennen sie mir zu Scharen aus dem Werk und wollen nie mehr was mit mir zu tun haben. Das stimmt nicht. Wenn ich das gut mache und sage, es ist ein Experiment und wir entscheiden am Ende, ob es erfolgreich war oder nicht, dann ist das trotzdem eine gute Idee. Und diese Ermutigung, die würde ich jedem da draußen geben, zu sagen, wenn du dir vorstellen könntest, dass es Sinn macht, Arbeitszeit zu verkürzen und darüber Prozesse zu optimieren, dann probier es einfach aus, mach das 6 Monate und entscheide danach, was eine gute Lösung ist. Es wird dir nicht wehtun. Und das ist, glaube ich, eine schöne Erkenntnis, die wir jetzt aus dieser Follow-up-Studie rausziehen konnten.
Ja, absolut. Also das glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass diese Angst, die du da beschrieben hast, die bezieht sich auch oft auf das Thema Mitarbeiter, Integration oder Beteiligung von Mitarbeitern. Das auch, jetzt frage ich die und dann wollen die irgendwas und dann sage ich denen, aber das geht nicht, ja. Und da ist halt auch genau eine Frage, wie tüte ich das ein, wenn ich das geschickt aufziehe, kann ich Menschen immer beteiligen, ja. Ich muss ja klare Rahmenbedingungen bieten. Ja, was heißt denn das jetzt eigentlich? Darfst du entscheiden oder kannst du hier ein Feedback abgeben? Also was ist denn da die Idee? Und ich glaube, das ist sehr ähnlich bei dem, was du gerade beschrieben hast.
Total.
Ja, jetzt vielleicht noch mal eine, oder nein, bevor ich sozusagen eine Abschlussfrage stelle, habe ich noch eine inhaltliche sozusagen Frage an dich. Wir haben jetzt die ganze Zeit über die 4-Tage-Woche gesprochen. Da stellen sich jetzt die meisten vor, die Unternehmen haben alle gesagt, okay, ihr arbeitet jetzt noch Montag bis Donnerstag. Ich weiß, das ist nicht der Fall. Kannst du kurz noch darauf eingehen, welche Modelle haben sich denn da entwickelt? Weil ich nehme mal an, eben, dass diese erstmal Grundidee der 4-Tage-Woche einer Verkürzung eines Arbeitstages gar nicht das Modell vielleicht ist, das jetzt so der Standard geworden ist bei vielen.
Ja, also im Endeffekt haben die Unternehmen in der Studie ähnliche Effekte oder ähnliche Prozesse durchlaufen, wie wir damals bei unserer eigenen Einführung. Ne? Also viele haben mal gedacht, wir starten damit, wir killen einen Tag, also den Montag oder den Mittwoch oder den Freitag. Und so wird das auch sein. Und was sie jetzt dann über die Zeit und auch jetzt in der Follow-up-Studie gemerkt haben, ist, das ist vielleicht gar nicht das beste Modell für uns. Wir müssen da vielleicht nochmal neu drüber nachdenken. Und deswegen entstehen jetzt ganz viele unterschiedliche Ansätze, weswegen wir auch dieses Buch Work-Life-Remix genannt haben und nicht 4-Tage-Woche, weil es geht um den besten Mix und die beste Lösung fürs Unternehmen und für die Menschen. Und da entstehen dann zum Beispiel Wahlmodelle, also wo Unternehmen gesagt haben, wir reduzieren die Arbeitszeit auf zum Beispiel 36 Stunden und du, lieber Mitarbeiter, liebe Mitarbeiterin, darfst selbst entscheiden, willst du das in 5 Tagen machen oder in 4? Und alle 6 Monate fragen wir dich wieder und du entscheidest wieder neu, wie du das machen möchtest. Oder es gibt Modelle, die sehr saisonal sind, also wo Unternehmen gesagt haben, es gibt Phasen im Jahr, da können wir das super gut machen mit einer 4-Tage-Woche. Da klappt das super, da haben wir nicht so viel zu tun. Und dann gibt es andere Phasen, da sind wir total unter Druck, da brauchen wir alle Menschen auch 5 Tage. Dann bauen wir eben das Modell so und finden Menschen, die da auch Lust drauf haben und das gut umsetzen können. Und genauso gibt es Modelle, wo das super individualisiert ist, ne? Also wo es im Endeffekt ganz, ganz viele Optionen gibt, wie man arbeiten kann. Also ne, wo man irgendwie Arbeitszeitkonten hat und wo man irgendwie sagen kann, ich entscheide das mal so und mal so. Wir arbeiten zum Beispiel jetzt gerade mit einem öffentlichen Verkehrsbetrieb, also einem ÖPNV-Anbieter, der sagt, ich möchte gerne ein Tool bauen oder eine App bauen, wo ja die Busfahrer sozusagen selber entscheiden können, wie viel möchte ich die nächsten 4 Wochen arbeiten, möchte ich vielleicht mal mehr arbeiten als mein Vertragsmodell, weil ich mehr Geld brauche oder mehr Zeit habe, möchte ich aber vielleicht auch mal weniger arbeiten und wie gestalte ich das eben gut, dass das für alle funktioniert und all solche Möglichkeiten, die entstehen jetzt gerade und das glaube ich ist auch am Ende so das Bild, wo wir hinkommen müssen. So Arbeitszeit ist eben ein Gestaltungsfaktor, das ist kein fixes Ding, was festgelegt ist, das ist Vollzeit, das ist Teilzeit und das sind die Schubladen, in denen du arbeiten musst, sondern das ist wie ein Regler auf dem Mischpult, da sind wir wieder bei der Metapher von unserem Buch und wie du das einstellst, das ist natürlich erstmal deine individuelle Sache, aber auch eine Sache, die du als Organisation oder als Führungskraft mitgestalten kannst und da, glaube ich, müssen wir hinkommen.
Ja, jetzt hast du meine letzte Frage quasi schon beantwortet. Ich stelle sie vielleicht trotzdem nochmal, weil vielleicht gibt es so ein paar Aspekte, die du jetzt nicht genannt hast. Ich würde mich nämlich noch dafür interessieren, was glaubst du denn, wie geht's denn weiter? Also welche Rolle werden diese Modelle gerade mit vollem Lohnausgleich in Zukunft spielen in Deutschland? Siehst du da eine Chance, dass sich das flächendeckend weiterentwickelt? Oder was ist deine Prognose? Einmal ein Blick in die Glaskugel.
Also ich glaube, dass diese Perspektive von künstlicher Intelligenz diese Themen nochmal radikal verändern wird, weil wir jetzt ja schon merken, dass unsere Arbeit sich komplett verändert. Ne? Die ist nicht mehr damit beschäftigt, irgendwie Sachen abzuarbeiten, sondern vielmehr Maschinen sozusagen zu bedienen und Befehle auszuführen, damit sie dann eben unsere Arbeit ganz oft erledigen. Das wird auch in diesen sehr operativen oder handwerklichen Rollen noch viel, viel mehr eine Rolle spielen. Davon bin ich überzeugt. Und das heißt, wir werden in eine Welt kommen, wo wir uns mehr damit auseinandersetzen müssen, was machen wir mit Menschen, wenn sie weniger Zeit arbeiten und wie gestalten wir die passenden Modelle dafür. Und ich glaube, da macht es einfach Sinn, eben solchen Themen wie Arbeitszeitverkürzung jetzt nicht direkt die Tür zuzumachen, sondern sich bewusst jetzt schon experimentell damit auseinanderzusetzen, damit wir das Handwerkszeug haben, um dann, wenn es soweit ist, wirklich gute Lösungen entwickeln zu können. Und dafür braucht es, glaube ich, auf dem Weg erstmal nochmal eine härtere Beschäftigung damit. Und ich glaube, darauf läuft es gerade hinaus. Wir haben eine Bundesregierung, die dem Thema ganz überhaupt gar nicht aufgeschlossen ist und sehr andere Perspektiven aufmacht. Wir haben einen öffentlichen Diskurs, der quasi Teilzeit mit Leistungsunwollen und irgendwie Faulheit in Verbindung bringt. Und da kann man jetzt sagen, das finde ich alles blöd. Und da kann man sicherlich auch für auf die Straße gehen und drüber diskutieren und so weiter. Meine These ist, das wird erstmal schlimmer, bevor es besser wird. Und unsere Aufgabe als Menschen, die das verstanden haben, ist eben Eigenverantwortung zu übernehmen. Das heißt, irgendwie sich damit auseinanderzusetzen, was brauche ich, um gesund und leistungsfähig arbeiten zu können? Welche Umgebung brauche ich, um das zu tun? Und wie kann ich explizit meine Erwartungen, meine Wünsche und ja auch meine Leistungsfähigkeit ausdrücken und so eben in einen Augenhöhe-Dialog mit meinem Arbeitgeber, mit meiner Selbstständigkeit, mit meinem Unternehmerumgebung oder aber auch mit meiner Familie treten, damit wir eben in diesem Aushandlungsprozess gut vorbereitet sind. Und am Ende ist das das, was wir versuchen jetzt auch mit unserem Buch quasi zu erzeugen. Wir können nicht darauf warten, dass Unternehmen das umsetzen. Ich glaube, die Zeit ist gerade vorbei. Wir müssen damit rechnen, dass erstmal alles irgendwie wieder in die andere Richtung sich bewegt. Wir wieder alle zurück ins Büro geordert werden, Vollzeit wieder die Norm wird, wir vielleicht eher wieder mehr arbeiten müssen als weniger. All das kommt und wird diskutiert. Aber unsere Aufgabe ist es, selbstständig, eigenverantwortlich und reif mit diesen Themen umzugehen. Und da können wir uns selber, glaube ich, für wappnen. Und dafür können dann eben solche Studien oder auch dieses Buch oder dein Podcast einfach, glaube ich, eine gute Grundlage sein, da eben hinzukommen.
Lieber Carsten, vielen Dank. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es sehr interessant. Danke dir für die Einblicke. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg und alles Gute.
Vielen Dank für die Einladung und danke fürs Zuhören. Und ja, bis ganz bald.